okay, ich gehe jetzt in eine Partei. Das war tatsächlich nach dem Regierungszusammenbruch in Deutschland, also im November 2024, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa werden. Leider habe auch ich nicht den Crystal Ball zu Hause, sondern muss mich auf meine Intuition verlassen. Technologie ist nicht neutral, sondern immer das, was daraus gemacht wird und wie eben die politischen Rahmenbedingungen auch gesetzt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Europa-Podcasts und zu unserer Rubrik Mein Weg nach Europa. In dieser Reihe sprechen wir mit interessanten Menschen darüber, wie sie eigentlich zur Europapolitik und in ein europapolitisches Engagement gekommen sind. Denn dieser Weg ist selten geradlinig. Manchmal führt er über Studienreisen in ferne Länder, manchmal aber auch über politische Initiativen lokal vor Ort. Unser heutiger Gast ist Theresa Schildgen. Sie ist Zukunftsforscherin, beschäftigt sich mit Themen wie künstlicher Intelligenz, Demokratie und globalen Entwicklungen. Also mit der Frage, wie unsere Welt in Zukunft aussehen könnte. Gleichzeitig kandidiert sie dieses Jahr für Volt Berlin, für das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow. Aber bevor wir über Zukunftsszenarien, europäische Politik und Berliner Wahlen sprechen, müssen wir natürlich auch noch einmal klären, wie wächst man eigentlich in einem Dorf mit mehr Tieren als Menschen auf und wie landet man von dort in der Berliner Politik? Liebe Theresa, herzlich willkommen im Europa-Podcast. Theresa, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch eine interessante Homepage von dir bei Volt Berlin gefunden, in der du dich so ein bisschen vorstellst. Und da steht dieser tolle Satz, ich komme von einem Dorf mit mehr Tieren als Menschen und immer auf der Suche nach jemandem, der einen Wagen hat. Das fand ich irgendwie klasse. Und da habe ich mich gefragt, jetzt müssen wir natürlich zunächst mal klären, wo liegt denn eigentlich dieses Dorf? Woher kommst du?
Das Dorf liegt in Ostwestfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen, also ziemlich in der Mitte Deutschlands, aber im großen, weiten Nichts.
Da ich ja auch aus der Gegend komme, magst du uns das Dorf verraten oder die größere Stadt in der Nähe?
Ja, es ist zwischen Brakel und Warburg.
Und das sagt mir nämlich sogar was. Stell dir vor, ja, ich komme aus Herford.
Ja,
Vielleicht
wunderbar.
sagt dir
Vielleicht
Herford
kennst du
was.
das große Nichts, ja.
Ja, ich kenne dieses große Nichts. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es bei mir mehr Tiere oder mehr Menschen gab. Aber es müsste in etwa bei mir pari pari gewesen sein. Also.
Sind ganz schön viele Schweine.
Ja, stimmt. Aber bei uns war es so, auf jeden normalen Menschen kam auch immer irgendwo ein Schwein. Also, ja, kam auch ein Tier. Genau. Jetzt habe ich mich gefragt, wie muss man sich das Aufwachsen dort vorstellen? Also wirklich das Dorfleben. Ist das noch so ein Dorffest, so wie man das vom Klischee her kennt? Oder wie wird man da groß in Ostwestfalen?
Also ich würde sagen, es ist vielleicht beides. Also man hat natürlich dieses idyllische Dorfleben, dass man eben kein Haus vor der Tür hat, sondern einfach nur weite Flächen und man kann vielleicht mit dem Pferd ausreiten oder solche Geschichten. Das gibt es auf jeden Fall auch. Und dann gibt es aber auch die Seite, dass man eben wirklich ja, weit weg ist von allem. Ich hatte einen Schulweg von 45 Minuten in eine Richtung. Das ist einfach dann auch die Realität. Einmal am Tag kam der Bus und mehr war da nicht.
Wow. Hat dich dieses Aufwachsen im Dorf bereits politisch geprägt oder kam das eigentlich später, dass du dich für europapolitisches Engagement interessiert hast, über globale Fragen? Stellt man sich das schon im Dorf?
Also kann man auf jeden Fall, hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, das Interesse an Politik und den globalen Zusammenhängen war schon damals quasi da, aber so richtig geweckt wurde es dann erst ein bisschen später. Also da hatte ich noch keine Berührungspunkte damit.
Jetzt habe ich gelesen, du bist für den Master nach Berlin gekommen. Jetzt frage ich mich, was hast du davor gemacht? Wahrscheinlich in einem Bachelorstudium. Was hast du studiert und vor allen Dingen wo?
Ich habe Sozialwissenschaften in Düsseldorf studiert. Das war so, ja, die Großstadt, die vielleicht noch ein bisschen näher lag. Also nicht direkt Berlin in die riesige Stadt, sondern ein kleiner Zwischensprung in eher eine, ja, doch ein bisschen alteingesessenere Stadt.
Wie bist du denn zu Sozialwissenschaften gekommen?
Das war tatsächlich, also gibt so ein bisschen zwei Gründe. Ich glaube, einmal war meine Familie immer schon sehr politisch interessiert und wir haben uns viel über Politik und Nachrichten einfach unterhalten. Das heißt, da hatte ich immer so einen kleinen, ja, Faible für. Und dann gab es eine Lehrerin an meiner Schule, die mich sehr geprägt hat, die hat Sozialwissenschaften unterrichtet. Und ich fand es super spannend, hatte da echt viel Spaß dran und habe dann gedacht, ich möchte irgendwie Gesellschaft verstehen. Ein schwieriges Ziel. Ich habe Gesellschaft immer noch nicht verstanden. Aber das hat mich damals dazu bewegt, Sozialwissenschaften zu studieren.
Und war das auch schon so dieser Zeitpunkt, wo du dich dann mit internationalen Themen oder mit europäischen Themen auseinandergesetzt hast, wo du gesagt hast, das wird jetzt langsam wichtiger bei mir in meinem Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also im Studium habe ich halt gemerkt, wie viel eigentlich auf der internationalen Ebene passiert und dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Also immer, wenn du über nationale Politik redest, redest du auch über europäische und internationale Politik. Wir sind eben kein einzelnes Land auf dieser Welt, sondern es gibt eben ganz viele andere. Und da hat sich dieses Interesse immer weiter ausgebreitet, weil ich eben besonders irgendwie die Interaktion von Staaten ziemlich früh sehr spannend fand, wie das abläuft und was da dazwischen kommen kann, welche ganzen Interessen damit reinspielen.
Jetzt bist du ja aber für den Master nach Berlin gewechselt und du hast auch so ein bisschen, würde ich jetzt mal behaupten, die Fachrichtung gewechselt. Du hast dich jetzt also statt Sozialwissenschaften für internationale Beziehungen mit Fokus auf Digitalpolitik interessiert. Warum denn genau dieses Thema und warum genau in Berlin?
Also zum einen, internationale Beziehungen kann man in Deutschland gar nicht so häufig studieren. Also kann man es noch in Dresden und ein bisschen mit einem französischen Bezug in Freiburg, glaube ich, studieren. Aber eben, es ist schon eine kleine Nische, die internationale Beziehungsarbeit. Das heißt, da war es auch ein bisschen eingeschränkt. Und da denn der Fokus auf Digitalpolitik, weil Digitalpolitik eines der Bereiche ist, die du wirklich überhaupt nicht national denken kannst, sondern die musst du global denken. Da passiert eigentlich alles in der Aushandlung, in dem Fall zwischen Marktmächten und Staaten im Prinzip, also sogar nicht nur staatliche Akteure, sondern eben nichtstaatliche Akteure sind super wichtig. Und das hat mich einfach total interessiert, wie man denn da Grenzen setzen kann oder ob es überhaupt geht und wie kluge Regulierung funktionieren kann. Und das sind alles internationale Themen.
Ja, absolut. Jetzt habe ich so eine Zwischenfrage, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, die kam jetzt aber gerade so im Gespräch bei mir. Wir haben ja diese großen Firmen im Silicon Valley, also Kalifornien, wir reden über die Vereinigten Staaten. Haben wir da als Europa eigentlich wirklich eine Möglichkeit, dagegen zu agieren? Also können wir das schaffen, die in die Schranken zu weisen? Weil wir reden ja über Datenschutz oder sowas. Oder wir haben ja so durchgeknallte Leute, die uns da auch immer irgendwie in Europa, die Europäische Union ja vor allen Dingen auch auseinandertreiben wollen, ne? Weil sie das ja als letzten Schutzwall sozusagen für Regulierung ja sehen. Ne?
Schwierige Frage. Das werden wir in Zukunft wissen, ob wir es geschafft haben. Aber ich glaube, Europa hat die besten Positionen, wenn es halt wirklich zusammenarbeitet und die Marktmacht nutzt. Weil wir sind eben ein großer Absatzmarkt für diese Technologien und für diese ganzen Plattformen. Das heißt, da können wir die Marktmacht, die wir haben, auch nutzen. Und dann natürlich immer die andere Seite, ob wir eben auch Angebote selber produzieren können, hängt dann eben an den politischen Rahmenbedingungen, die wir auch in Europa setzen können. Deswegen, ich bin da zumindest so optimistisch, dass ich sage, es gibt Handlungsspielraum. Wir müssen nur gucken, wie es dann genutzt wird.
Das haben wir gerade schon gehört, du bist direkt von Düsseldorf nach Berlin gewechselt, hast dann in Berlin studiert. Hat dieser Wechsel deinen Blick auf Politik oder auch auf Europa nochmal verändert? Weil ich könnte mir vorstellen, in Düsseldorf hat man ja auch einen relativ, also lokal direkt in Bezug nach Brüssel, oder? Das ist ja nicht so weit. Und dann zieht man nach Berlin.
Ja, würde man denken. Ich muss sagen, ich hatte in Düsseldorf weniger Kontakt zu politischen Institutionen als in Berlin. Weil in Berlin, also muss man einfach so sagen, hat man schon diese Berlin-Bubble. Ne? Also das ist irgendwie, hier sitzen die ganzen nationalen Akteurinnen und dann gibt es auch eben europäische Repräsentationen. Und hier ist Politik eigentlich für mich persönlich noch mal greifbarer geworden, was irgendwie so vor Ort passiert.
Ja, was mir persönlich damals aufgefallen ist, als ich nach Berlin gezogen ist, man sieht viel mehr Europa fahren. Also von meiner Schule oder so, da hing nie eine Europafahne. Und wenn du hier mal im Regierungsviertel spazieren gehst, Reichstag, die ganze Ministerium, das mag Symbolpolitik sein, da will ich ja vielleicht sogar auch zugestehen, aber ich finde auch, das ist irgendwo wichtig, dass Europa auch einfach sichtbarer wird. Und das hatte ich tatsächlich nie so bei mir. Also als ich nach Berlin gekommen bin, muss ich sagen, bin ich auch schon nochmal ein bisschen europäischer geworden.
Ja, es ist ja auch einfach eine internationale Stadt in der Mitte von Europa. Also europäische Flaggen findet man sonst vielleicht nicht so häufig.
Ja, das stimmt. Du arbeitest als Zukunftsforscherin, habe ich eben schon dich angekündigt. Das klingt erstmal nach einem ziemlich außergewöhnlichen Beruf, würde ich mal sagen. Ich hatte das jedenfalls so vorher noch nicht gehört. Was macht man eigentlich konkret als Zukunftsforscherin oder vielleicht auch anders gefragt, an welchen Entwicklungen beschäftigt ihr euch gerade besonders intensiv?
Ja, Zukunftsforschung ist ein Bereich, den man in unterschiedliche Richtungen denken kann. Es gibt die Leute, die quasi wirklich so eine thematische Expertise aufbauen und Trends identifizieren und die sehr wissenschaftlich quasi versuchen anzugehen. Und dann gibt es die Sektion, die sich quasi eher damit beschäftigt, wie können Organisationen eigentlich selber besser mit Zukunft umgehen? Und ich mache so ein bisschen das Zweite eher. Also ich helfe Organisationen durch Gruppenprozesse im Prinzip, damit selber über die Zukunft nachzudenken, weil meistens haben ganz viele Leute in den Organisationen oder externe Leute schon ganz viel Wissen darüber, was gerade so passiert, und da eben diese diversen Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam darüber nachzudenken, was könnte passieren, wie könnten wir damit umgehen, was bedeutet das eigentlich für uns, wie kommen wir wieder in eine Handlungsfähigkeit, das ist so ein bisschen das, was ich mache. Und ich glaube, die Themen, die gerade alle beschäftigen, sind die geopolitischen Unsicherheiten, also dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich auf den großen internationalen Rahmen nicht mehr so ganz verlassen. Das heißt, da geht es wirklich sehr viel drum. Das Thema KI fällt natürlich auch immer wieder. Und was wir sonst auch noch haben, ist eben viel Richtung Energietransformation. Also wie kann eigentlich Wasserstoffnetze aussehen, wie kann Carbon Capture aussehen. Das hat jetzt nichts mit Energie zu tun, aber mit Ressourcen. Genau, um solche Themen geht es.
Nun habe ich mal gelernt, ich glaube, es war der Mark Twain, der es gesagt hat, Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Wie macht ihr das? Wie global guckt ihr da drauf? Wie könnt ihr solche Trends vorhersagen? Wie könnt ihr sowas prognostizieren?
Du hörst den Europa-Podcast gern? Dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. Mit deiner Hilfe können wir neue Folgen, frische Formate und spannende europäische Perspektiven für dich produzieren. Jeder Beitrag zählt. Danke, dass du Teil unserer Community bist.
Können wir nicht.
Das könnt ihr nicht?
Nee. Die
Jetzt wollte ich dich nämlich gerade noch nach den Lottozahlen fragen für Samstag, aber...
Leider habe auch ich nicht den Crystal Ball zu Hause, sondern muss mich auf meine Intuition verlassen. Das ist der Unterschied zwischen Foresight und Forecast. Das gibt es im Deutschen nicht so richtig, Vorausschau und eben... Sachen, die man quasi wirklich versucht festzulegen. Und Vorausschau hat einfach wirklich die grundlegende Prämisse, die Zukunft ist unwissbar, aber wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen. Und wir können quasi so ein bisschen diesen Zukunftsraum, den Möglichkeitsraum an plausiblen Alternativen ausleuchten und darauf basierend dann eben Handlungsoptionen oder eben Ideen entwickeln. Wir werden aber niemals sagen können, das ist die Zukunft und wir sollten uns auf diese eine Zukunft fokussieren. Das ist unmöglich.
Wobei ich mich immer als politischer Beobachter frage, wir haben so viele Klimakrisen, wann merkt es denn die Leute endlich, dass wir Klimakrise haben? Aber dann geht es immer wieder zurück zum Verbrenner und die Leute beschweren sich, wenn der Spritpreis wieder steigt. Es ist unwahrscheinlich schwierig, doch Zukunft zu prognostizieren, wenn man überhaupt nicht weiß, mit welchen Spielern und Akteuren man das doch eigentlich zu tun hat, oder? Also stelle ich mir unwahrscheinlich kompliziert vor, muss ich sagen. Wenn wir aber mal nach Europa gucken. Und da würde mich mal interessieren, aus deiner Sicht, wo stehen wir denn da? Sind wir für die Zukunft gut vorbereitet oder gehen wir weiter von so einer Art, man spricht immer so von Krisenmodus zu Krisenmodus, der sich dauernd wieder verlängert?
Ich glaube, wir haben aktuell einen Blick auf die Zukunft, der relativ geschlossen ist. Also wir sehen die Zukunft aktuell weniger als offenen Gestaltungsspielraum, wo wir irgendwie was bewegen können, wo wir was anpacken können, und deutlich mehr als etwas, was von außen passiert. Und das führt so ein bisschen auch zu dieser generellen Unsicherheit, die wir vielleicht spüren, vielleicht auch zu diesem Pessimismus, den wir haben. Und das sehe ich auf europäischer und auf nationaler Ebene. Und die Schwierigkeit ist eben angesichts dieses Reaktionsmodus, wie du es genannt hast, wieder zu gucken, wo hat man denn Handlungsspielraum? Wo kann man denn was gestalten? Ist die Zukunft vielleicht nicht geschlossen? Und da muss man sich einfach ein bisschen länger mit beschäftigen. Man muss verschiedene Leute zusammenbringen, die darüber nachdenken können. Und dann findet man auch diese Handlungsspielräume. Und deswegen zum anderen Teil deiner Frage. Ich glaube schon, dass wir da in Europa gute Möglichkeiten haben. Wir haben ein gutes Fundament, wie wir europäisch zusammenarbeiten. Muss man natürlich alles reformieren. Aber grundsätzlich ist da, glaube ich, viel, viel Möglichkeit zu agieren auch. Wir müssen es wieder finden, wie wir es machen.
Jetzt habe ich mich selbst gerade als politischen Beobachter bezeichnet und jetzt habe ich mich gefragt, du hast dich ja irgendwann, wenn du für Volt kandidierst, ja scheinbar entschieden, mal raus aus der Beobachtung zu kommen und mal hin ins Tun, dich politisch zu aktivieren und die Dinge in die Hand zu nehmen. Was mich interessieren würde, ist bezogen jetzt auf dein politisches Engagement und die Gestaltung dessen. Was hat diesen Schritt ausgelöst? War das ein Prozess oder gab es so einen Triggerpunkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal politisch aktiv werden? Also ich habe beispielsweise viele Freunde in meinem Umfeld, das war damals so Brexit, so 16 und dann Trump war also 17. Da haben die erstmal so Erlebnis gehabt, dass sie dann sich politisch engagieren wollen. War das bei dir auch so ein gewisser politischer Punkt oder war das ein Prozess?
Es war beides, würde ich sagen. Also es ist ein Prozess, wo die Idee, dass Politik nichts Abstraktes ist, was wir gar nicht beeinflussen können, schon lange in mir gereift ist. Also dass ich eben auf Demonstrationen gegangen bin, dass ich mich irgendwie mit Menschen für ein Thema engagiert habe. Das ist schon länger Teil meines Lebens. Und dann aber diese Idee, okay, ich gehe jetzt in eine Partei. Das war tatsächlich nach dem Regierungszusammenbruch in Deutschland, also im November 2024, weil ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie, das sind die Entitäten, die an der Macht sind Parteien. Parteien sind auch eigentlich cool, weil sie langfristiger agieren als so das, was ich bevor dessen gemacht habe. Und ich habe dann quasi mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und wo möchte ich denn eintreten, wo kann ich denn vielleicht auch selber dann wirklich auch gestalten, und da war dann wohl die Wahl quasi. Deswegen, es war irgendwie beides, was dann dazu geführt hat, dass ich doch in die Parteipolitik gegangen bin.
Jetzt bist du ja zum einen noch gar nicht so lange dabei, wie du gerade gesagt hast, November 24, wenn ich das richtig verstanden habe, und zum anderen die Partei Volt. Was mich interessieren würde, warum hast du dich gerade für Volt entschieden und nicht zum Beispiel für eine der Parteien, die es schon gibt und die ja auch vielleicht schon größer sind?
Also zum einen habe ich mich für Volt entschieden, weil Volt eine der wenigen Parteien im deutschen System ist, die eine positive Zukunftsvision haben. Also sie arbeiten darauf europäisch hin, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa werden. Also eine deutlich stärkere internationale Zusammenarbeit. Das finde ich einfach super wichtig und richtig angesichts der aktuellen Lage. Ich glaube, wir können diese Themen, zum Beispiel Digitalpolitik, eben nur gemeinsam angehen. Deswegen war das die eine Seite, und die andere Geschichte war, ja, die anderen Parteien sind größer und haben vielleicht schneller Macht, aber kann die Einzelperson da noch so gut drin agieren? Das war irgendwie die Frage, die ich mir gestellt habe. Und da hatte ich eben Lust, in eine Partei einzutreten, die vielleicht noch nicht fertig ist, sondern eben Gestaltung und Veränderung noch willkommen sind. Vielleicht unterstelle ich der anderen Partei noch was. Ich war noch in keiner anderen Partei. Aber so hat es für mich von außen gewirkt, und deswegen habe ich mich dann für eine eher junge, eben europäische Partei entschieden.
Und man muss dazu sagen, du hast dich jetzt auch relativ schnell entschieden, selbst politische Verantwortung zu übernehmen und auch zu kandidieren. Wir haben das schon mal zu Beginn des Podcasts gesagt, du kandidierst dieses Jahr für das Berliner Abgeordnetenhaus, sowohl bei Volt auf der Landesliste als auch in einem Wahlkreis in Berlin-Pankow, und du kandidierst auch für die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow. Jetzt habe ich mich gefragt, wow, gleich sofort auch dann in die Mandatsverantwortung rein. Das geht schnell, muss ich sagen. War das für dich sofort klar, wenn ich in eine Partei gehe, dann möchte ich eigentlich auch Politik aktiv mitgestalten?
Es war eine Option. Also das schon, also ich habe es nie für mich ausgeschlossen. Also zumindest in den letzten Jahren nicht mehr, ganz früher schon. Und dann ist es auch wirklich so, dass ich eine Person bin, die gerne sehr aktiv reingeht in die Sachen, die sie mit Herzblut macht. Und dann kamen eben die Berliner Wahlen, und da habe ich eben diese Anknüpfungspunkte gesehen, wirklich auf lokaler und regionaler Ebene zu gucken, wie man eigentlich Parteipolitik machen kann, wie man eigentlich so eine Stadt gestalten kann. Und das hat mich total begeistert. Habe ich gemerkt, ich brenne dafür. Und dann war irgendwie für mich dann am Ende dieses Prozesses die Entscheidung relativ einfach, weil es war, es ist jetzt meine Möglichkeit, auch mich einzubringen, und ich versuche das einfach mal.
Jetzt gibt es ja vielleicht viele Menschen, die für was brennen, aber nur wenige trauen sich dann ja auch wirklich, diesen Schritt zu gehen. Ich habe deine Bewerbungsrede gehört, damals bei dem Parteitag, wo du dann auch aufgestellt wurdest für die Landesliste in Paliser. Und ich habe mir gedacht, wow, ist man da nicht mega nervös, vor so vielen Menschen zu sprechen, sich dann ja auch natürlich mit seinem Programm zu identifizieren. Das kann ja auch immer Kritik nach sich ziehen. Woher nimmst du dieses Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich kann das, ich gehe nach vorne und ich möchte Verantwortung übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen überzeuge ich mich davon ab und zu einfach mal selber. Ich rede mir das ein, dass ich das kann. Und zum anderen weiß ich, dass Politikerinnen, andere Politikerinnen auch nur Menschen sind.
Mhm.
Ich hatte das Glück, dass ich schon in Praktika und in meinem Studium mit Politikerinnen zu tun hatte und da gemerkt habe, das sind ganz normale Menschen. Die haben das auch nicht mit in die Wiege gelegt bekommen. Das kann man auch irgendwie lernen. Und davon versuche ich mich zu überzeugen und zu sagen, wenn die das können, kann ich das auch. Und das ist so ein ständiger Prozess. An manchen Tagen glaube ich da mehr dran, an anderen Tagen bin ich einfach ein bisschen unsicherer. Ich glaube, das ist nicht einfach. Deswegen kann ich da auch alle Leute verstehen, die sagen, das ist eine riesige Hürde für mich. Aber im Endeffekt muss man sich immer klar machen, andere Leute können es auch nicht besser, automatisch, nur weil sie irgendwie da schon sind. Und irgendeinen ersten Schritt muss man ja gehen.
Ja, ich finde das richtig gut und das erfordert mir auch viel Respekt ab, muss ich sagen. Klasse, dass du auch wirklich kandidierst. Jetzt habe ich gesagt, Berlin und Bezirk Pankow. Berlin ist ja eigentlich auch eine Stadt und Pankow ja nochmal eine niedrigere Gliederung. Also man könnte sagen kommunal. Was reizt dich an der kommunalen Politik? An dieser Ebene möchte ich sagen, wo Politik wirklich auch sehr konkret den Alltag der Menschen ankommt.
Tatsächlich genau das. Ich beobachte sehr viel, dass Menschen sich damit beschäftigen, was Donald Trump heute zum Frühstück gegessen hat. Das ist irgendwie in den Nachrichten, das ist das, was die Leute beschäftigt. Aber das, wo wirklich sie leben, wo Politik einen Einfluss nimmt, ist eben in der eigenen Straße, im eigenen Kiez. Und da zu gucken, wo sind denn da auch Räume, wie funktioniert das überhaupt, war dann für mich auch so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, da kann man was bewegen. Man hat zwar enge Rahmensetzungen in dem aktuellen föderalen System, wie wir es in Deutschland haben, aber da kommt Politik quasi an bei den Leuten. Und das irgendwie wieder sichtbarer zu machen, finde ich total spannend. Und ich glaube auch, dass es dazu beitragen kann, dass man sich nicht immer so verloren fühlt in der großen, weiten Welt, wenn man ein bisschen näher auf sich guckt und auf, was eigentlich in seiner eigenen Nachbarschaft so passiert. Und deswegen auch die regionale bzw. die kommunale Ebene dann mitzudenken, war für mich dann irgendwie der logische Schluss daraus.
Wenn wir nochmal so genau in den Wahlkampf reingucken, mit vielen Menschen, die mit denen wir so vom Europa-Podcast sprechen, die auch kandidieren, die sich zum Beispiel auch im Straßenwahlkampf stellen, beim Flyer stecken oder so, die sagen immer, ja, es nimmt irgendwie so dieses Gefühl zu, der Ton wird rauer, es wird aggressiver, so auch die Stimmung in der Stadt. Und ich möchte das vielleicht nochmal so einmal auf so eine höhere Ebene heben. Du beschäftigst dich ja viel, wie gesagt, mit KI und mit Demokratie. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute sehen irgendwas in Social Media und das radikalisiert so unwahrscheinlich schnell. Welche Veränderungen siehst du so auch als Forscherin in diesem Bereich durch künstliche Intelligenz für unsere politische Demokratie eigentlich? Ist eigentlich so eine Veränderung eine Chance oder ist das eher mit Risiken verbunden?
Beides, würde ich sagen. Technologie ist nicht neutral, sondern immer das, was daraus gemacht wird und wie eben die politischen Rahmenbedingungen auch gesetzt werden. Und ich glaube, bei KI jetzt bezogen aufs politische System sehen wir zwei Sachen. Wir haben zum einen einfach eine massive Verschnellerung der ganzen Dinge. Also Parteien, Politikerinnen, aber auch Medien können einfach noch mal deutlich schneller Content kreieren und produzieren. Und dadurch kommt es eben zu noch mehr Informationsflut, würde ich sagen. Das führt bei Menschen zum einen dazu, dass sie abschalten und sagen, interessiert mich gar nicht mehr. Aber es führt auch dazu, dass die Kommunikation noch effizienter wird bei denen, die es aussenden, weil sie Sachen testen können. Das heißt, da ist viel Potenzial auch dann eben für Beeinflussung. Und die andere Sache sind natürlich Deepfakes und wie KI auch zur Manipulation genutzt werden kann. Ich habe da im Bundestagswahlkampf mit dem Campaign-Tracker quasi mitgeholfen zu tracken, welche Parteien welche KI-generierten Inhalte auf Social Media posten. Und da geht es quasi darum zu gucken, wie die das einsetzen und ob das eben negativ ist oder nicht. Und es kann beides sein. Also es wurde ganz oft eingesetzt, einfach um ganz normale Menschen darzustellen. Aber es ist eben auch dazu gekommen, dass eben Deepfakes erstellt wurden, die natürlich beeinflussen. Also ich glaube, da ist diese, wie KI-Politik-Kommunikation dann im Prinzip beeinflusst, vor allem diese Verschnellerung und eben die Echtheit, die nicht mehr garantiert werden kann. Und das fördert natürlich auch das Misstrauen in Politik und in den Staat als Ganzes, wenn man eben das Gefühl hat, man kann den Sachen nicht mehr trauen. Das sind, glaube ich, schwierige Bedingungen aktuell. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Ich bin quasi digital-mäßig aufgewachsen. Es gab, glaube ich, immer Propaganda und Fake-Geschichten, aber einfach die Größe, mit der das genutzt wird, das ist, glaube ich, im Zeitalter von KI nochmal anders geworden.
Ich traue mich fast schon gar nicht zu fragen, aber wenn wir mal 10 Jahre in die Zukunft gucken, was glaubst du, wo wir da stehen werden?
Da muss ich natürlich als Zukunftsforscherin sagen, es kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich glaube, es gibt diese positive Zukunftsversion und Vision, wo wir es schaffen, globale Konzerne und Plattformen zu regulieren, sodass eben algorithmische Beeinflussung deutlich weniger stattfinden kann und einen deutlich größeren, also weniger großen Einfluss auf Misstrauen hat. Es kann dazu kommen, dass wir neue Modelle der Besteuerung finden, wenn wir eben im Zeitalter von KI andere Formen der Arbeit haben. Das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten. Das erfordert aber auch eben, ja, Institutionsreformen von der Europäischen Union bis zum föderalen System. Und die sind natürlich schwer zu ergreifen. Also da kannst du auch, wenn wir das eben nicht schaffen, natürlich auch in eine eher dystopische Richtung gehen, wo wir eben sehen, okay, wir haben diese ganzen Einflüsse von KI und von digitalen Technologien und können aber irgendwie unsere Bürgerinnen und Bürger nicht vernünftig schützen, weil wir nicht bereit sind, die schwierigen und unbequemen Institutionsreformen vorher anzustreben.
Jetzt ist es so, ich glaube, ich habe es neulich mal in einer Sinus-Studie gelesen, gerade die jungen Menschen, die schauen eher skeptisch in die Zukunft. Sie denken, sie können überhaupt nichts tun und sie haben vielleicht auch nicht so dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie möchten sich aber vielleicht irgendwie engagieren und irgendwas machen. Und ich möchte dich zum Abschluss fragen, was würdest du jungen Menschen raten, wenn du sie auf der Straße treffen würdest und sie würden sagen, ach, man kann ja sowieso nichts machen oder aber eigentlich, ich will schon, weil ich will ja auch dieses Gefühl haben, dass ich auch irgendwas verändern kann.
Ich glaube, was ich raten würde, wäre wirklich zu gucken, was mache ich gerne und was ist hier in meiner Nähe da? Also ich glaube wirklich, dass ganz viele Vereine existieren, wo man sich einbringen kann, dass es Sportvereine sind oder ich zum Beispiel war beim Campusradio ewig lang in meiner Studienzeit, was mich total beeinflusst hat.
Dann kennst du ja fast schon dieses Format so ein bisschen mit dem Podcasten, oder? Es ist nur Radio, das ist dann halt nur live, aber von der anderen Seite.
Genau, von der anderen Seite. Ich habe die Fragen gestellt.
So. Das ist ein bisschen einfacher. Ja, aber du warst halt schon direkt live.
Ja, das stimmt. Da musste man auch drauf achten.
Dann ist jeder Versprecher mit in der Welt.
Ja, kann man auch mitleben. Versendet sich, sagt man da.
Ja, ach, versendet sich. Ja, man muss nur genügend Blödsinn produzieren, weil dann geht der Blödsinn davor, nämlich im ganzen Blödsinn unter. Ne?
Ja. Aber auf jeden Fall irgendwie so zu finden, was man hier in der Nähe quasi bei einem selber machen kann, ist, glaube ich, so ein guter erster Punkt, um eben wirklich diese Selbstwirksamkeit wiederzufinden, weil ich glaube, es gibt Optionen, wie man eben ja irgendwie sein Kiez schöner gestalten kann oder, keine Ahnung, einen Sportclub erhalten kann oder was auch immer. Es ist total selbstwirksam und das hat mir immer viel gebracht. Auf europäischer Ebene geht es dann halt darum zu gucken, wo man die Anknüpfungspunkte findet, die einen mit anderen Leuten aus anderen Ländern vernetzen. Also das können Austauschnetzwerke sein, das können sowas sein wie European Youth Parliament oder ESN, also Erasmus Student Network, wo man quasi Leute trifft, die aus anderen Ländern da sind oder irgendwo hingeht oder online trifft und da dann versucht, mit denen gemeinsam ein Thema zu bearbeiten oder einfach sich auszutauschen, kann auch, also ich glaube, da merkt man einfach, dass man nicht alleine mit seinen Gedanken ist, sondern dass es da andere gibt, auch in anderen Ländern, die über ähnliche Sachen nachdenken.
Liebe Theresa, hab vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen mitgenommen hast auf deinem Weg nach Europa, der ja vom kleinen Dorf, wie wir gelernt haben, über die Hauptstadt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, bis hin sogar in die Berliner Politik geführt hat. Wir wünschen dir vom Europa-Podcast auf jeden Fall viel Erfolg für deine Kandidaturen in Berlin. Es sind ja AGH und BVV. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja im Podcast einmal wieder, wenn dein politischer Weg noch ein paar weitere Stationen genommen hat. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Und mein Co-Host Manuel zwingt mich immer, euch das noch zu sagen. Lasst ein Abonnement da, klickt auf Liked und schreibt zum Beispiel bei Spotify auch gerne mal was in die Kommentare. Was hättet ihr vielleicht auch Theresa gefragt? Was ist in diesem Gespräch zu kurz gekommen oder worüber möchtet ihr noch mehr erfahren? Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.